Corona war und jetzt, ich habe immer das Gefühl, das läuft schon 2 Jahre so, aber eigentlich ist es eigentlich noch gar nicht so lang her, als ich da war. Ah ja, ich hätte das noch anmachen sollen, gell?
Gut, danke schön. Jawohl, das vergeht auch wieder, davon bin ich überzeugt. Neue Probleme kommen mit Sicherheit dazu, davon bin ich auch überzeugt. Genau, so sollte es auch heute nicht Thema der Predigt sein, sondern das Himmelreich. Und zwar nicht nur das Himmelreich, sondern das, was Jesus darüber gesagt hat in Matthäus 13. Und das ist sehr spannend, weil Jesus sagt hier, wer Ohren hat, der höre. Also er sagt so eindringlich, so jetzt kommt was absolut Wichtiges. Und meistens kommen so Antworten von Jesus aus Diskussionen heraus. Hier nicht so. Hier kommt Jesus einfach von sich aus und erzählt mal ein paar Sachen über Erde und Himmel, wie das so aus seiner Sicht funktioniert, wie man überhaupt Anteil an diesem Himmel bekommt. Und ich finde es sehr spannend, weil wir eigentlich ja gar keine Ahnung haben vom Himmel, auch wenn wir gläubig sind. Wir sind ja noch auf der anderen Seite, oder? Das sehen wir erst, wenn wir mal gestorben sind. Deswegen sehr spannend. Und er macht ein Gleichnis. Jesus redet ja sehr gern in Gleichnissen. Das ist ein Bild aus dem 12. Jahrhundert, aber ist tatsächlich, finde ich das ziemlich gut. Man kann zwar nichts lesen, aber das tut auch keinen Abbruch, weil das Bild sagt eigentlich alles aus über das Gleichnis. Und in dem Gleichnis geht es eben darum, dass ein Seemann jetzt hier so einen Samen auf verschiedenen Boden wirft. Ein nicht sehr konzentrierter Seemann wohl. Er wirft das hier mitten auf den Weg, er wirft das auf die Steine, er wirft das in die Dornen und ein kleiner Teil geht eben auch auf guten Boden. Und schauen wir uns das mal an, wie es in der Bibel steht. Ein Bauer ging aufs Feld, um Getreide zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Und dann, Jesus erklärt das immer gleich, deswegen lese ich das auch immer gleich mit, deswegen springe ich jetzt auf Vers 19. Manche Menschen hören zwar die Botschaft von Gottes Reich, verstehen sie aber nicht. Dann kommt der Teufel und reißt die Saat aus ihrem Herzen. Bei solchen Menschen ist es also wie bei den Körnern, die auf den Weg fallen. So, das hört sich jetzt irgendwie auch ein bisschen ungerecht schon fast an, oder? Wenn wir hier sehen, sie verstehen das nicht. Wo steht's? Sie verstehen das Evangelium nicht. Das hört sich ja erstmal an, ja, okay, kann jetzt nur gerettet werden, wer jetzt das auch verstehen kann. Das ist schon eine Frage, die man sich stellen muss. Aber wenn man im Griechischen nachschaut, was das, dieses Wort, was da heißt, was da steht, bedeutet, dann geht es mehr so um Einsehen. Sie sehen es nicht ein, dass das wahr sein soll. Und ich fand es nochmal lustig, wie das heutzutage passieren kann. Ich weiß nicht, da lacht schon jemand. Das war in Deutschland vor ein paar Jahren, fuhr dort so ein Bus. Es gibt, wie haben sie geschrieben, man kann es da schlecht lesen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keinen Gott. Die sind dann rumgefahren und haben dafür Werbung gemacht, dass man eigentlich aus der Kirche austreten soll. Das war so das größte Anliegen. Und dass eigentlich Spaß am Leben das höchste Gut ist und nicht irgendwelche Religionen hinterherlaufen. Und das, was jetzt hier in Klammern steht, das hat, sage ich mal, einen wissenschaftlichen Grund. Immanuel Kant hat mal gesagt, dass du nicht beweisen kannst, ob es Gott gibt oder nicht. Das ist heute immer noch so. Und deswegen müssen die das immer noch in der Klammer schreiben. Das ist eigentlich ärgerlich. Aber für uns gut, weil wir haben einen wissenschaftlichen Grund, auch Menschen zum Denken darüber zu bringen, warum es vielleicht doch einen Gott gibt. Oder anders gesagt, ich kann jetzt nicht da mal hinters Klavier gehen und dann sterbe ich mal kurz und dann wache ich wieder auf und erzähle euch, was auf der anderen Seite jetzt passiert ist. Das sagt eigentlich Immanuel Kant ganz groß philosophisch. Und es ist eine Hoffnung für uns, das will ich euch auch mitgeben, für uns Gläubige ist es eine Hoffnung, auch weiterhin Leute ansprechen zu können aufs Evangelium. Egal wie viel Gründe es dafür gibt, dass es keinen Gott geben soll, oder du kannst immer hinterfragen, kannst sagen, was kennst du denn einen Menschen, der schon gestorben ist und zurückgekommen ist? Kennst du einen Menschen, der, bist du dir so sicher, was ist, wenn du stirbst und hast dich nie damit beschäftigt und dann stehst du vor einem Gott, wo du immer gesagt hast, den gibt's nicht. Was ist dann? Stellt doch mal die Frage, es gibt ja viele so Gespräche, die so sinnlos verlaufen und wir sind so kompliziert oft. Stell doch mal diese einfache Frage. Und das ist eben dieser Samen, der auf dem Weg fällt, ist jemand, der eben das nicht einsehen und begreifen will. Und da können wir eigentlich so gesehen nichts machen, wir können aber trotzdem, sage ich mal, die eine Lücke, die er hat, denn das ist einfach auch wissenschaftlich anerkannt, es gibt keinen Beweis darüber, was nach dem Leben passiert. Da können wir schon auch ansetzen. Und Jesus redet hier eben von diesen Himmelreich-Gleichnissen und es kommt aus der Bibel und die Bibel ist eine Offenbarung eben von dieser Welt, die wir nicht kennen. Und ich finde es immer auch, dort auch das so weitergeben. Wir sind ja auch als Christen, werden wir oft wie bescheuert hingestellt, aber das auch mal so argumentieren, wenn die Bibel wirklich eine Offenbarung ist von einer Welt, die wir nicht verstehen, dann ist es doch wert, zumindest sich das mal anzuschauen. Wirklich macht da Interesse den Leuten, auch wenn ihr schon viele negative Erfahrungen gemacht habt. Ich habe das sehr positive selber, ich fahre viel Zug und so, rede viel mit Leuten über den Glauben, ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht. Auch selbst mit Akademikern. Das funktioniert wirklich gut. Damals fand ich ganz interessant, die haben relativ schnell eine christliche Organisation, einen Bus organisiert, wo dann draufsteht, und wenn es ihn doch gibt. Und das ist eben genau das, was wir machen können. Wir können sagen, hey, und wenn es ihn doch gibt. Es lohnt sich, sich Gedanken darüber zu machen. Genau. Dann lesen wir einfach mal weiter im Gleichnis. Geht ja noch weiter. Andere Körner fielen auf dem felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. In der dünnen Erdschicht ging die Saat zwar schnell auf, als dann aber die Sonne am Himmel hochstieg, vertrockneten die Pflänzchen. Sie konnten keine starke Wurzeln bilden und verdorrten deshalb in der Hitze. Dann die Erklärung dazu. Andere Menschen sind wie der felsige Boden, auf dem die Körner fallen. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sofort mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starke Wurzeln und deshalb keinen Bestand. Wenn solche Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich gleich wieder davon ab. Genau. Jesus geht jetzt weiter, sagt, okay, jetzt haben wir den verstanden oder ich habe jetzt mal euch erklärt, wie das so funktioniert, wenn das Evangelium in die Welt kommt. Die ersten waren ja die, die es gar nicht angenommen haben. Jetzt stehen wir woanders. Jetzt stehen wir schon ziemlich nah bei den Leuten, die hier wahrscheinlich am meisten vertreten sind. Wir sind bei uns. Wir haben das Evangelium angenommen und schon im Herzen aufgenommen. Jesus sagt hier, dieser Same, das Evangelium, diese Entscheidung für mich ist wie ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und dann ist die Frage, folgen diesen Schritten auch weitere Schritte? Und Jesus meint ja hier ganz speziell, folgen weitere Schritte in guten Zeiten. Und das ist wirklich eine Frage, die ich mich auch oft gestellt habe und wo ich oft wieder umgekehrt bin und wieder mich orientiert habe an Sachen, die gar nicht, also da ist ja das Kreuz, da ist jetzt mal Jesus und das, was er für mein Leben vorbereitet hat und das Klavier ist so schön schwarz, das sind all die weltlichen Versuchungen, all das, also ich hatte eine Firma zum Beispiel, die ich aufgeben musste, um Pastor zu werden und so und ich habe das auch gern gemacht, aber ich habe gemerkt, die ganzen Autos, die ich repariere, die verrosten irgendwann wieder und das Evangelium konnte ich dadurch auch nicht wirklich weitergeben oder es war irgendwie so, dass mir Jesus gezeigt hat, du sollst Pastor werden und ich musste in guten Zeiten umkehren und das dann machen. Und das ist so die Frage an Jesus ist, wenn du dich mal für Jesus entscheidet hast, in guten Zeiten, machst du dann auch in guten Zeiten gute Schritte und festigst dadurch auch dein Herz im Glauben. Du wächst zu ihm hin. Dein Herz wird so wie eins mit Jesu Herz, würde ich das beschreiben. Und das, was wichtig ist, denn das ist der Prozess, der dann dafür auch sorgt, als Nebeneffekt, würde ich es nennen, dass wenn jetzt irgendwas Blödes kommt, mehr als ein Coronavirus, dass dann du trotzdem sagen kannst, nein, ich gehe weiter den Weg, weil ich habe erfahren und ich weiß für mein Leben, das ist das Einzige, was zählt. Das ist das Ewige. Alles andere wird vergehen. Dann sagt er auch so schön, das letzte Hemd, ich habe auch keine Taschen an dem Hemd, oder? Nein. Hat keine Taschen, oder? Ich kann ja eh nichts mitnehmen. Das ist eine Weisheit, die Jesus auch möchte, dass wir die als Gläubige auch wirklich leben. In der Bibel wird ja auch stark davon gesprochen, im Griechischen, wenn es um Bekehrung geht, dann fällt ganz oft der Begriff Metanoia. Und Metanoia heißt sowas wie Neudenken, Neuumdenken. Und das ist eben das, was eine Umkehr ist, jetzt nicht unbedingt, dass ich keine Fehler mehr mache, sondern dass ich prinzipiell in eine Richtung, andere Richtung gehe, auch wenn ich eben immer wieder Fehler mache als Mensch. Und ich finde immer, das hört sich alles so theoretisch an, es gab einen Missionar vor 100 Jahren, ich meine, war er in China, auf jeden Fall in irgendeinem Land, wo man verfolgt wurde, und er hat eben in guten Zeiten als Missionar, wobei ein Missionar damals vor 100 Jahren nie wirklich gute Zeiten hatte, ich sage mal in besseren Zeiten, hat er ein Lied komponiert. Einfach, das ist aus seinem Herz gekommen, ein Lied. Und das hat so ein bisschen widergespiegelt, wie bei ihm die Umkehr im Herzen ausgesehen hat. Und ihr kennt das bestimmt, das Lied, oder viele von euch. Das geht dann so, I have decided to follow Jesus, also ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. No turning back, no turning back. Eben nicht mehr in diese Richtung. Ist abgeschlossen. Und dann singt er weiter, the world behind me, the cross before me, no turning back, no turning back. Und da hat er eben in besseren Zeiten entschieden, dass das in seinem Herzen verankert sein soll und hat sich danach ausgerichtet. Dieser Missionar wurde, seine ganze Familie wurde vor seinen Augen hingerichtet und er selber wurde auch getötet. Und er hat in dieser Zeit eben immer wieder dieses Lied gesungen, wo das passiert ist. Und später ist dadurch, weil der Stamm und das war so ein Stamm dort, wo er war, die haben sich das so nicht erklären können, dass der so fest am Glauben festhalten konnte. Und die haben sich später alle bekehrt und haben das bereut, was natürlich auch nicht die Tat entschuldigt, die sie gemacht haben. Aber es zeigt, dass dieser Missionar hat eine Festigkeit im Herzen gehabt, die Gott sei Dank in den meisten Fällen nie nötig sein wird. Gott sei Dank, das wäre schlimm, wenn wir alles sowas miterleben müssten. Aber es zeigt nur, und deswegen das Beispiel, es zeigt, was hier passiert ist. Es ist ein Glauben gewachsen im Gehen mit Jesus, in der Bewegung. Genau, les mal weiter, was das Gleichnis eben noch spricht. Anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen empor und erstickten's. Dann wieder die Erklärung von Jesus selbst. Der aber unter die Dornen gesät ist, das ist, der das Wort hört, und die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Ja, was denkt ihr, was ist das Wort überhaupt? Hier ist zweimal von das Wort die Rede. Was ist das? Ja, kann man es noch präzisieren?
Jesus.
Ja. Also ich würde sagen, es ist das Evangelium, das Wort. Es ist die rettende Botschaft, die in der Bibel steht. Also habt ihr alle recht? Ich würde es nochmal präzisieren. Ich würde wirklich sagen, es ist in dem Moment, wo jemand das Evangelium hört. Durch euch, durch die Bibel, durch eine Predigt, durch was auch immer. Und das Wort beinhaltet Johannes 19,30, wo Jesus am Kreuz sagt, als er gestorben ist, es ist vollbracht. Er hat alles schon gemacht. Er hat alles schon erledigt für uns. Das ist das Evangelium. So, und jetzt ist interessant, ich tue mal nochmal das Bild hin. Jetzt ist interessant, der Samen fällt jetzt an eine Stelle, wo schon Dornen sind. Die wachsen jetzt da nicht erst, die sind da schon. Und was sind diese Dornen? Das beschreibt er ja. Halt. Die Dornen sind die Sorge der Welt und der trügerische Reichtum, sagt hier Jesus. Und was passiert hier? Das ist ganz interessant. Wenn du zum Glauben gekommen bist, dann wird nun der Satan aktiv und versucht abzulenken. Das merke ich auch extrem in meinem Leben. Ich habe jetzt zum ersten Mal, seit ich Pastor bin, 5 Predigten hintereinander, also 5 Sonntage hintereinander predigt. Und ich habe sehr große Mühe, da Schritt zu halten mit den anderen Aufgaben, die so ein Pastor hat. Genau. Und jetzt in dieser Zeit, was dort alles passiert ist, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Erst der Bus war kaputt und ich bin ja selber Kfz-Meister, ich hatte eine Werkstatt selber. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres, als ein eigenes Auto in die Werkstatt zu bringen. Das ist wirklich, das ist wie Tierquälerei, nenne ich es mal. Und die Werkstatt hat es auch nicht leicht mit mir, weil ich habe ihnen genau gesagt, was sie zu tun haben. Und ja, es tut mir auch wirklich leid, ich habe ihnen auch nicht gesagt, dass ich Pastor bin. Also sie haben es echt ganz gut gemacht. Und ich musste das machen. Ich wusste, ich kann es auch selber reparieren. Ich hätte mir auch mindestens 1000 Franken gespart, aber ich hätte die Predigten nicht ordentlich weiterschreiben können. Vorgestern, fahre ich mit dem Fahrrad, dann fahre ich an einem Bach und will mir nur Wasser auffüllen und beug mich so über, dann fällt mein Handy in den reißenden Bach. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um das Ding zu finden. Und es ist natürlich kaputt. Ich habe es dann im Ofen getrocknet, habe erst den Akku rausgebaut, dass der nicht explodiert und so. Und dann ging es auch wieder an, aber es lädt nicht mehr. Also ich muss jetzt immer eine Powerbank mitschleppen, bis ich ein neues Handy habe. Und dann fahre ich weiter mit dem Fahrrad und ich stürze an der Stelle, wo gar nichts ist. Also ich bin fast gestanden und ich habe Klickpedale angehabt. Und ich stürze so, dass das Fahrrad kaputt geht. Also ich habe einen Carbonrahmen, der muss gewechselt werden. Und das alles jetzt in der Zeit, wo ich so viele Predigten habe. Und ich merke so, wie der Satan einfach wirkt. Und da ist jetzt Glauben nötig, weil einfach irgendwie habe ich das Gefühl, das ist alles so egal. Weil Gott, wenn Gott wirklich der Schöpfer der Welt ist und ich bin gesund und eigentlich ist nur immer ein finanzieller Schaden, dann ist es so egal, weil Gott hat genug Geld. Und das ist, ja, neu kaufen, fertig, weitermachen. Und das ist die Frage, wie entscheiden wir uns hier in unserem Leben? Lassen wir uns davon, von solchen Sachen, lassen wir uns da komplett vereinnahmen? Natürlich habe ich mich geärgert. Ich habe mich dann auch, meine Frau gesagt am Abend, Schatz, sag mir irgendwas Gutes, ich bin schlecht drauf. Und dann hat sie gesagt, oh, ist so schön, wenn man eine Frau hat. Ich sag's euch, Männer, sucht euch eine Frau, wenn ihr noch keine habt. Aber sucht sie mit Gott. Und sie hat dann gesagt, was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, hey Schatz, denk doch einfach mal daran, dass all die anderen Tage passiert dir nicht so ein Mist meistens und sei doch einfach dankbar für die anderen Tage. Und es hat irgendwie funktioniert. Also ich war dann auch wieder gut drauf, einigermaßen. Ja, mal kurz so auch andere Sachen anschneiden, geht ja nicht nur um mich. Beruf, Hobby, Autos, Haus, sich was Gutes gönnen, sich verwirklichen, ist nichts Schlechtes dabei, oder? Aber es ist eben auch nichts Ewiges dabei. Wir versichern alles und wir schaffen uns Reichtum, aber letztendlich, alles was wir versichern, das wird auch vergehen. Eben unser letztes Hemd hat keine Taschen und Gott möchte eben damit sagen, das Evangelium kann eben in diesen Dornen nicht, wo habe ich das Bild? Das Evangelium kann in den Dornen einfach nicht wirken. Wenn ich mich jetzt wirklich nur um weltliche Dinge drehe, dann wird das erstickt. Da brauchst du kein Pastor für sein. Und Jesus möchte auch dich nicht überfordern. Der hat nichts vor, was dir irgendwie zu viel ist. Da sage ich gleich noch was dazu. Sondern es geht darum, dass wir das, was wir glauben, auch leben. Wenn wir wirklich glauben, dass wir in Ewigkeit bei ihm sind und alle, die an den Glauben kommen, dann ist doch automatisch meine Priorität dort, sonst ist das doch nicht, das passt doch nicht zusammen sonst. Dann ist der Glaube doch irgendwie auch nicht sehr sinnvoll, auch für mich selber. Also entweder glaube ich, dass Jesus wirklich im Himmel ist, für mich gestorben, auferstanden, dort in ewiger Herrlichkeit ist und auf mich wartet, dann habe ich doch eine Vorfreude darauf. Oder ich glaube das nicht wirklich und bin trotzdem irgendwie dabei, aber dann ist es auch komisch irgendwie. Das erfüllt auch nicht wirklich. Das ist so ein Zwischenleben. Und das finde ich oft schwierig. Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch keine Konstante. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich entscheide mich heute dafür, das wird jetzt immer so bleiben, sondern ich merke in meinem Leben, dass sich das überschneidet, dass man sich da immer wieder bewegt. Und deswegen finde ich auch, das ist nicht in Stein gemeißelt. Du bist nicht ein fester Samen auf Stein, du bist nicht ein fester Samen im Dornenhaufen und du bist auch nicht ein fester Samen im guten Acker, sondern das ändert sich. Das Leben bringt auch neue Herausforderungen, es verändert sich dauernd und wir müssen uns immer wieder bewusst und klar machen, wofür lebe ich eigentlich am Ende des Tages. Und ich finde es nochmal interessant bei diesem Gleichnis, jetzt der unterste Bibelabschnitt noch, da gibt es im Lukas nochmal das gleiche Gleichnis und man wirft ja Jesus vor, er hat so viel geredet, dass es nicht in alle Bücher der Welt passt, also wenn ich heute ein bisschen viel rede, dann ist es noch wenig gegen Jesus und deswegen ist es so, dass wenn die verschiedenen Evangelisten vom gleichen Gleichnis reden, dass es ein bisschen anders dargestellt wird, weil je nachdem, was dir gerade wichtig ist, sagst du was anderes. Gut, ist gar nicht so interessant, deswegen nur kurz angeschnitten. Im Lukas steht eben, was unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht zur Reife. Und das finde ich jetzt nochmal interessant, dass hier von diesen Freuden des Lebens geredet ist, weil das nochmals so ein bisschen in die Richtung geht, ja, was ist denn Schlechtes daran an Freuden fürs Leben? Was ist denn schlecht daran, wenn ich was Gutes mir gönne? Das ist auch nichts Schlechtes, das hat absolut nichts Negatives. Aber ich glaube, das Problem ist heutzutage und wird immer mehr, dass wir Freude mit Spaß gleichsetzen. Das heißt, die Theorie ist so ganz gut, zu sagen, wenn ich Spaß habe, dann werde ich ein erfülltes Leben haben. Und das geht auch, die ganze Werbung geht in die Richtung, dass die sagt, ja, du musst das und das noch machen und noch mehr Spaß haben, dann wirst du glücklich sein, dann wirst du erfüllt sein. Zum Beispiel, ich komme ja aus Bayern, BMW, großer Autohersteller, er macht da immer Werbung, zum Beispiel Freude am Fahren und so. Also du sollst wie das Auto kaufen, damit es dir besser geht. Das ist tatsächlich so, ich fahre am liebsten BMW, auch wenn ich zurzeit keinen habe, weil ich jetzt einen Bus habe, weil wir unser viertes Kind bekommen im Januar. Aber ja, es macht halt Spaß. Ich bin auch schon mit dem BMW über den Nürburgring gefahren. Es macht auch noch mehr Spaß. Also Nürburgring ist eine Rennstrecke, die man auch privat mal nutzen kann. Das habe ich mal im Theologiestudium gebraucht, als mein Kopf geraucht hat, dann bin ich ins Auto gestiegen, bin da mal ein paar Runden gefahren, dann ging es mir wieder besser. Aber solche Sachen im Leben sind eben Spaß. Und Spaß macht Spaß, aber es bringt keine Erfüllung. Wenn du keine Erfüllung hast im Leben, ist Spaß etwas, was sehr kontraproduktiv ist, weil Spaß zeigt dir eigentlich nur die Leere im Herzen. Wenn du nicht erfüllt bist im Herzen, wenn du nicht erfüllt bist von der ewigen Botschaft des Evangeliums, der Hoffnung, die darin steckt, dann hast du Spaß und fällst danach in ein Loch, weil der Spaß hält nur so lange an, wie du das gerade machst, und in dem Moment, wo das vorbei ist, bist du allein daheim oder auch nicht, aber du bist in deinem Loch, weil du merkst, hat jetzt so viel Spaß gemacht, und was ist jetzt, warum fühle ich mich jetzt so schlecht? Das liegt oft daran, weil wir unsere Erfüllung nicht haben in Jesus Christus, weil wir es nicht ausleben. Genau. Dauerhafte Erfüllung finden wir nur in Christus, davon bin ich absolut überzeugt, und das kann ich einfach aus meinem eigenen Leben sagen. Ich bin vor 15 Jahren zum Glauben gekommen und ich habe über Jahre versucht, über Spaß und Anerkennung und allen möglichen Erfüllung zu bekommen, und ich habe es nie geschafft, weil es auch einfach nicht funktioniert. Und dann kommt eben der letzte Same, da lesen wir, der aber auf das gute Land gesät ist. Mensch, die gibt ganz schön an, eure Landeskirche hier. Der aber auf das gute Land gesehnt ist, das ist, der das Wort hört und versteht und dann auch Frucht bringt. Der eine trägt 100-fach, der andere 60-fach, der dritte 30-fach. Genau, hier beim Verstehen wieder dieses griechische Wort, das heißt Synias, im Herzen begreifen würde ich es nennen. Ja? Das rutscht vom Kopf ins Herz. Genau, und hier auch nochmal aus dem Lukas, finde ich auch nochmal interessant, wie er es wiedergibt. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ein feines, gutes Herz, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was dir Erfüllung gibt, das ist das, wo du freundlich bist, weil du aus dem Herzen was hast, was du weitergeben kannst. Und Frucht in Geduld. Wisst ihr, das hört sich alles so anstrengend an. Was darf ich jetzt eigentlich, was darf ich nicht? Aber im Endeffekt, finde ich, war für mich der Schlüssel, ich habe ganz lang gedacht, wie kann ich diese Predigt halten, dass nicht alle hier rauslaufen und denken, was muss ich jetzt morgen noch alles zusätzlich machen, dass Jesus mich lieb hat. Und für mich war der Schlüssel die Frucht. Die Frucht war für mich der Schlüssel, denn die Frucht hat eine feste Definition in der Bibel. Die Frucht kommt vom Heiligen Geist. Die Frucht wird in der Bibel bezeichnet als Frucht in unserem Leben durch den Heiligen Geist. Unter anderem, hier steht Frucht in Geduld. Und Geduld ist explizit in Galater 5,22 als Frucht des Geistes erwähnt. Wir werden geduldig, wenn der Geist uns verändern kann. Und der Geist hat eben auch ein feines Herz. Er möchte in dein Leben erbeten sein. Und ich glaube, um den Heiligen Geist wird ja immer so eine Menge Hokuspokus gemacht, nenne ich es. Ja, da musst du erst in eine Pfingstgemeinde gehen, brauchst die Taufe im Heiligen Geist. Und dann ist es vielleicht noch ganz gut, wenn ich die fünf Gaben vom Geist kenne oder so. Ich glaube, das ist alles, kann man sich unterhalten. Ich halte da jetzt mehr oder weniger von. Da mache ich jetzt kein großes Statement draus. Aber der Geist ist weniger Hokuspokus, als wir oft meinen. Der Geist ist nämlich ein mächtiger Geist, der sehr viele Möglichkeiten hat und der nicht unbedingt viel Vorkenntnisse braucht. Der Geist wirkt in dein Leben, wenn du die richtige Richtung gehst. Und zwar, ich glaube, wir Christen, wir haben es insbesondere schwer, wenn es uns gut geht, dass wir nur bei ganz entscheidenden Fragen, Berufswechsel, die richtige Frau, Unfall passiert und was weiß ich, dann fangen wir an, tief zu beten und tief Gott zu suchen, wie so eine Notfallnummer auf dem Handy. Aber das ist nicht mit dem Geistleben. Mit dem Geistleben ist, wenn ich aus dem Haus gehe und sage, Jesus, was soll ich jetzt in dieser Situation tun? Bitte helf mir. Ich merke es in Corona ganz stark. Ich habe immer große Ohren. Im Engadin kann niemand versteckt leben. Ich höre das auch von Christen, dass wir auffallen, auch dass wir genauso durch den Corona genervt sind, dass wir es schon immer hören können. Und dann der eine meint so, der andere meint so. Und dann haben wir Gespräche und werden sauer oder meinen, wir müssen unser Recht durchsetzen und werden ungeistlich. Und das ist eben jetzt gemeint. Mit Jesus gehen ist weniger Hokuspokus, als wir immer meinen. Manche meinen, oh, ich muss Missionar in Afrika werden. Ich glaube, der erste Schritt wäre, in einem Gespräch, wo ich merke, ich habe gerade überhaupt keine Geduld, zu sagen, Herr Jesus, was möchtest du, dass ich jetzt sage? Hilf mir doch, du siehst meine Ungeduld. Wie kann ich mit ihm reden in Liebe? Oder du hast einen Arbeitskollegen, den du nicht magst und der dich auch nicht mag. Hatte ich genug davon in meinem Lebenslauf. Und dann sagst du, Herr Jesus, bitte zeig mir doch, gib mir doch die Kraft, diesen zu lieben, obwohl ich ihn so hasse eigentlich, auch wenn ich es mir nicht zugeben möchte. Und ich habe das oft erlebt, dass das funktioniert. Ich hatte einen Arbeitskollegen am Flughafen, wo ich noch gearbeitet habe, der hätte wahrscheinlich eine Kündigung bekommen, hätte ich ihm nicht davor bewahrt. Und wir wollten uns eigentlich immer schaden, gegenseitig. Ich bin da erst zum Glauben gekommen in der Zeit. Und dann war ich gläubig und ich hatte so eine Situation, wo ich gemerkt habe, Jesus legt mir jetzt aufs Herz, ihm zu helfen. Ich habe ihm mehrmals dann auch geholfen. Er hat psychische Probleme bekommen. Er hat einfach technische Sachen in den Schnee geworfen, weil er frustriert war. Und ich habe die dann alle reingeholt, getrocknet mit dem Föhn und ins Regal rein. Ich habe jetzt aber auch nicht das so angegeben damit. Ich habe das einfach gemacht. Und er kam dann irgendwann zu mir und hat gesagt, wie kannst du sowas machen? Seit Jahren streiten wir. Seit Jahren sind wir gegeneinander. Warum machst du sowas? Und ich musste ihm sagen, ich weiß es letzten Endes nicht. Ich mag dich immer noch nicht. Aber irgendwie hat Gott mir gesagt, so habe ich es jetzt auch nicht gesagt. Ich weiß nicht mehr, wie es genau. Aber ich habe gesagt, Gott hat mir einfach so eine Liebe gegeben. Ich habe einfach eine Liebe einfach auch für dich und ich wollte dir einfach helfen. Und dann sind die Leute, haben angefangen, mich zu fragen, eben in der Zeit, wo ich noch am Flughafen war, warum ich eigentlich glaube. Ich möchte euch einladen, das wirklich auch zu probieren. Es gab diese Bänder, What Would Jesus Do? Kennt ihr die? Ja. Die waren ganz lang ziemlich in. Zurzeit sind sie ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist gut, weil du kriegst sie mittlerweile im Internet recht günstig. Und ich finde, das wäre nochmal was Gutes. Ich habe die jetzt für unsere Gemeinde bestellt. Ich mache eine Sammelbestellung. Ich finde es nochmal was Gutes, in der Corona-Zeit wirklich mit Jesus jeden Schritt zu gehen, um dann eben diese Frucht hier bringen zu können, dass es möglich wird. Und es ist gar nicht so schwer, weil der Geist macht es eben. Ich hätte nie von meinem Ego her nett sein können zu diesem Kollegen, nie. Aber Gott hat es bewirkt, Halleluja. Genau, da gibt es den Ami, der ist immer sehr selbstbewusst, der sagt ja, yes, we can. Und Jesus fordert uns auf, nicht zu sagen, yes, I can. Er fordert uns auf, zu sagen, also yes, we can heißt ja, ja, wir können es, aus eigener Kraft in Klammern. Jesus sagt, nein, du sollst sagen, yes, I will. Gibt ja auch so ein Lied, I will follow, ich will. Gott kann wirklich aus diesem einzigen Ich will, durch den Heiligen Geist, dein ganzes Herz ändern und reparieren. Ich habe so viel Leid in meinem Leben erfahren, bevor ich gläubig geworden bin. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott durch den Geist dein ganzes Leben heilen kann, Beziehungen heilen kann, die menschlich total abgeschrieben sind, wo du selber denkst, da kommt nie jemand dran, dass er diese Verletzungen in mir drinnen heilt. Gott möchte nicht nur, dass du Frucht bringst, Gott möchte auch dich selber zur Frucht machen. Und wir haben alle Dinge erlebt in unserem Leben, die Heilung brauchen. Und Jesus ist wie dieses Prinzip, ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, steht in Matthäus 6, dann wird euch der Rest hinzugefügt. Der funktioniert hier auch. Du gehst deinen Schritt mit Jesus, sagst, Jesus, zeig mir, was ich hier tun kann. Jesus, zeig mir, wie ich jetzt reagieren soll. Und Jesus heilt gleichzeitig dein Herz. Ohne, dass du ihn danach fragst. Das ist übrigens auch bei Fürbitte so. Betest du für eine andere Familie, segnest du deine eigene. Wir beten im Hauskreis mittlerweile fast nur noch für andere, weil wir merken, dass das Rest uns dann zufällt. Das ist was Wunderbares. Das ist was Wunderbares. Und wir staunen wirklich, was Gott alles tut in seiner Herrlichkeit und in seiner Macht. Ich lade dich ein, geh morgen in den Alltag mit einem offenen und fragenden Herzen. Ich würde jetzt gern zum Abschluss nochmal mit uns ein Gebet sprechen, was ich selber formuliert habe. Das musst du nicht so hinterher plappern, du kannst es aber. Du kannst auch einfach dein Herz öffnen und auf dein Herz hören, was es einfach zu sagen hat. Und das dann ausdrücken. Laut, leise, wie du möchtest. Ich lade dich dazu ein. Lieber Herr Jesus, ich will deine Gnade und Liebe annehmen. Zeig mir in meinem Alltag, was du tun würdest und tue es dann durch mich. Gestalte mein Herz um, dass es dir gefällt. Danke, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Genau, ich handhab's so mit, das ist jetzt eine ziemlich krasse Predigt gewesen, würde ich es nennen, mit vielen Inhalten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal was nicht oder falsch verstanden wird. Und lade jetzt dafür einfach ein, ihr könnt mich jetzt Fragen stellen, auch wenn ihr sagt, mir ist nur ein zusätzlicher Gedanke gekommen oder wie hast du das gemeint, es gibt keine blöden Fragen.